Ich habe am Anfang zwei kleine Beziehungsanekdoten. Der Ehemann schenkt seiner Frau zur Silberhochzeit zwei Rosen. Fragt die Frau, wir sind doch jetzt 25 Jahre verheiratet. Daraufhin erklärt der Ehemann, also nur zwei Rosen, fragt die Ehefrau, wir sind doch jetzt 25 Jahre verheiratet. Daraufhin erklärt der Ehemann, nun, du musst auch die Dornen mitzählen. Die Müllers führen wirklich eine perfekte Ehe, sagt eine Nachbarin zur anderen. Inwiefern denn? Er schnarcht und sie ist taub. Perfekte Ehe, ne? Wenn man keine höheren Ansprüche hat, dann geht man sich doch wenigstens nicht auf die Ketten gegenseitig, ne? Also, es ist so, haben ja viele mitgerichtet, letztes Jahr hatten wir Silberhochzeit, Silke und ich, die hat sich da hinten versteckt, genau, dann kann ich sie nicht hier nach vorne bringen. 25 Jahre Ehe. Und dann fragen dich die Leute, ja, wie war's denn? Ne? Naja, man kann zwischen Tür und Angel ja nicht einfach so erzählen, wie 25 Jahre waren. Ne? Das dauert ja immer etwas länger. Aber ich würde sagen, diese zwei Geschichten erklären das relativ gut. Es war vieles, was geblüht hat. Wir haben drei wunderbare Blüten, unsere Töchter. Aber es gab auch Dorniges. Muss man ehrlichkeitshalber sagen. Es waren nicht nur Rosen. Es gab auch vielleicht nicht 25 Dornen, aber es gab auch manches, das war pieksig in 25 Jahren Beziehung. Das ist so. Heute schnarcht es manchmal, nur taub sind wir noch nicht. Ehe, Beziehung ist für mich eins der spannendsten Sachen, was wir Menschen erleben können. Egal, ob du verheiratet bist, ob du hier in der Gemeinde bist, wir leben auch alle Beziehungen. Wer von euch hat denn eigentlich mit dieser Gemeinde seine silberne schon gehabt? 25 Jahre Begegnungskirche, mal Hände hoch. Wer ist schon mindestens 25 Jahre hier? Das sind gar nicht so viele. Wer hat goldene 50 Jahre? Wer hat 50 Jahre Begegnungskirche? 50 Jahre Begegnungskirche? Okay, also, ich gucke nochmal, 50 Jahre goldene Hochzeit mit der Volksmission? Gar keiner. Mensch Leute, ich dachte, wir haben schon Diamanten hier unter uns, aber so lange sind wir noch gar nicht miteinander unterwegs. Vielleicht ist der eine auch kurz, vielleicht gibt es auch bei dem einen oder anderen, ist mal vorher gestorben. Das gibt es ja auch dramatische Sachen, wo man dann hätte gerne mit der Begegnungskirche Goldene gefeiert. Aber das hat dann nicht stattgefunden. Naja, Beziehung, egal in welcher Form, mit Freunden, in der Ehe, in der Familie, mit einer Kirche, ist eine unheimlich tolle Sache. Pieksig manchmal, aber wenn man durchhält, erlebt man ganz viel Blühen. Und wir erblühen selber in Beziehung. Und wisst ihr, ich habe eins erlebt, so eine Beziehung, die fällt weder vom Himmel, noch geht Beziehung einfach so von 0 auf 100. Sondern Beziehung hat verschiedene Phasen. Da gibt es unheimlich schöne Phasen, unheimliche glücklich machende Phasen. Es gibt auch leider garstige Phasen, die uns nicht so gefallen, wo viele dann den Absprung wagen. Und ich wollte gemeinsam mit euch heute mal so Phasen in so einer Beziehung angucken. Wie laufen diese Phasen ab? Und ich komme mal weiter. Wisst ihr, Jesus bezieht interessanterweise immer die menschliche Beziehung zwischen Frau und Mann auf sich und uns als Kirche, als Christen. Also er sagt mal, der Paulus, erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass sie beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Also Paulus nimmt das Bild von der Ehe, das haben wir wahrscheinlich schon 100 Mal gehört, Und sagt, so wie Mann und Frau zusammenleben, so wünscht sich Jesus die Beziehung mit uns Christen, mit seiner Kirche. Nur, dass da die Rollen feststehen, er ist der Bräutigam, wir sind die Braut, wir können da nicht demokratisch da irgendwie diskutieren und sagen, vielleicht will ich Oma Bräutigam sein, sondern wir sind die Braut, ist mir immer ein bisschen schwierig als Mann vorzustellen, so mit Schleier und so, fällt den Frauen vielleicht leichter. Aber es ist so, da wird nicht diskutiert, Jesus sagt, du bist die Braut, basta. Ne? Und das ist irgendwie auch schön, weil der Bräutigam wirbt um seine Braut und da gibt es viele schöne Phasen. Manchmal denke ich, die Frauen haben es vielleicht manchmal sogar einfacher. Und wisst ihr, am Anfang finde ich das manchmal ganz wichtig, wenn man sich mal überlegt, okay, ich will eine Beziehung eingehen. Warum will ich denn diese Beziehung eingehen? Was ist denn das Ziel unserer Reise? Sollte man sich vorher überlegen, bevor man irgendwie mal vielleicht in die Bredouille kommt, Ja zu sagen. Man muss ja keine Beziehung leben. Man kann auch sich irgendwo im Tegeler Forst eine Hütte bauen und alleine leben, haben Menschen auch immer wieder gemacht. Aber das Ziel der Beziehung, das sagt dieser Text von Epheser, heißt, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist der Wunsch Gottes für unsere Ehe. Und ich werde immer dieses menschliche Ding, Ehe, Beziehung, auf das Göttliche, er, der Bräutigam, wie die Braut, immer so übertragen. Die beiden sind eins mit Leib und Seele. Das ist das Ende, das Ziel der Beziehung. Das Ziel der Beziehung ist nicht, dass die beiden sich vermehren. Das ist schön. Aber wisst ihr, ich erlebe das gerade, ich komme gerade in das Alter, wo die Vermehrung so langsam abgeschlossen ist. Die Jüngste ist 18 und man entwickelt sich so, ne, die machen so ihr eigenes Ding. Und ich erlebe viele oder einige von Menschen, Freunden, dass sie den Eindruck, das Projekt Kinder großzieht, ist jetzt abgeschlossen und jetzt geht jeder wieder seiner Wege. Die trennen sich auf einmal. Also manche trennen sich in ihrer Beziehung nach dem dritten Ehejahr, da merken sie, es geht gar nicht mit uns, ne? Das Porzellan ist jetzt zerkloppt, wir können nicht mehr. Aber dann kommen die Kinder und dann hält man wacker durch. Und auf einmal sind die Kinder weg und dann guckt man sich an und sagt, gibt es jetzt eigentlich noch was außer den Kindern? Und dann geht man auseinander, weil es gibt nichts. Aber wisst ihr, das Ziel von Gott, dass er uns zusammengestellt hat, ist aber nicht, dass wir uns vermehren oder dass wir ein Häusle bauen und einen Garten haben und Tomaten pflanzen. Das Ziel war, dass sie beiden einzeln mit Leib und Seele. Wenn man das nicht will, sollte man nicht in Bund der Ehe eingehen. Weil spätestens, wenn dann das gemeinsame Projekt Kinder abgeschlossen ist, naja, was dann? Dann geht's ja eigentlich erst richtig los. Jesus sagt mal in Johannes 17, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Das ist ja fast so ein, da kannst du dich verhaspeln, wenn du das liest. Ne? Aber wenn man das mal auf der Zunge sich zergehen lässt, das Ziel von Jesus ist, dass du und er, dass ihr eine absolute Einheit seid. Dass da kein Blatt Papier dazwischen passt. Das ist das Ziel von deinem Christsein. Nicht, dass du irgendwie dir Mühe gibst, ein guter Junge und ein braves Mädchen zu sein und alle Gebote einzuhalten. Das ist schön, wenn wir es tun. Es ist auch nicht da das Ziel Gottes, dass er dann ganz viele Missionare hat, die dann auf der Missionsfahrt pilgern und alle möglichen Leute zu ihm bekehren. Das ist wunderbar, wenn du das machst. Aber das ist nicht sein letztes Ziel mit dir. Sein Ziel, warum er dich gerufen hat, er will mit dir eine absolute, untrennbare Einheit sein. Das fände ich total genial. Gott möchte nämlich das, was im Garten Eden kaputt gegangen ist. Ich glaube, der Teufel ist der Spaltpilz, der uns immer auseinanderbringen will. Der will Menschen auseinanderbringen, der will Kirchen auseinanderbringen und der will uns von Gott wegbringen. Und Gott will, dass das, was da kaputt gegangen ist, dass das wieder zusammenkommt. Ich in ihnen und du in mir. Und sie sollen untereinander eins sein. Das ist, wisst ihr, das hat Jesus gebetet. Danach hat er nicht mehr viel gesagt. Danach ist er ans Kreuz gegangen. Man kann aber sagen, das ist so sein letzter Wille, sein letztes Gebet. Das ist immer besonders wichtig. Da hört man heute manchmal drauf, was hat er denn kurz vorm Tode gesagt? Ne? Weil das oft sehr wichtig ist. Das hat Jesus gesagt, kurz vor seinem Tod. Da hat er so sein Herz ausgeschüttet und hat gesagt, Gott, das ist mein größter Wunsch. Dass Mensch und Gott, dass wir miteinander eine untrennbare Einheit sind. Wichtig zu wissen, wenn ich Christ wäre, was ist das Ziel? Wo geht die Reise hin? Eine untrennbare Einheit zu werden mit Gott. Nichts soll uns mehr trennen. Er und ich. Das ist Gottes Wunsch. Das sollte unser Herzenswunsch sein. Genau wie in der Beziehung. Wenn du vor den Traualtar trittst, dann sollst du wissen, es ist schön, wenn wir Kinder haben. Vielleicht schön, wenn wir ein Häuschen gebaut haben, ein schönes Auto haben. Das ist nicht der Zweck, worum wir heute ja miteinander sagen. Das Zweck ist, wir beide wollen irgendwann untrennbar miteinander vereint sein. Es geht weiter. Jetzt kommen verschiedene Phasen. So Beziehung, manche sagen, es ist Arbeit, kann auch ganz viel Lust sein, kann auch unheimlich schön sein, hat verschiedene Phasen. Die erste Phase ist natürlich die Kennenlernphase. Man muss sich ja mal kennenlernen. Also keiner geht auf die Straße und sagt, willst du mich bitte heiraten? Macht man nicht. Ne? Also man geht ja nicht irgendeinen Bund mit jemandem ein, den du heute das erste Mal gesehen hast. Ne? Man lernt jemanden kennen. Ganz unterschiedlich. Kirche ist ein wunderbarer Ort. Ich habe meine Frau in der Kirche kennengelernt. Und da lernst du jemanden wunderbar kennen. Wir haben zusammen Jugendarbeit gemacht, haben zusammen Freizeiten gemacht. Da lernt man sich kennen. Bah, manchmal haben wir uns auch gestritten, wie der Hauskreis ist. Ich wollte es immer so machen. Sie sagte, nee, so kannst du es doch nicht machen. Aber man lernt sich in Gemeindearbeit wunderbar kennen. Wenn man was zusammen macht, lernt man sich besser kennen, als wenn man nur einen Kaffee miteinander jeden Tag trinkt. Das wird irgendwann langweilig, immer nur Kaffee trinken, sage ich euch. Aber du lernst jemanden kennen, wenn du was zusammen machst, unternimmst. Und ich sage euch eins, Menschen, wahrscheinlich findet das Gott genauso, Menschen sind unheimlich spannende Wesen. Also mir tun immer die leid, die zum Beispiel so Kfz-Schlosser sind. Also ich bin Sozialarbeiter mit Passion. Wisst ihr warum? Mir tun die Kfz-Schlosser leid. Ne? Jeden Tag die gleichen Räder montieren. Ne? Jetzt ist Sommer oder Frühling, Winterreifen ab, Sommerreifen dran. Ne? Dann kommt der Herbst, Sommerreifen ab, Winterreifen dran. Das kannst du irgendwann im Schlaf. Du kannst die Augen zumachen und die Schrauben so reindrehen. Wenn du mit Menschen arbeitest und lebst, das ist spannend. Das ist auch manchmal nicht einfach. Das ist auch manchmal sehr anstrengend. Aber langweilig wird es dir da nie. Menschen sind obergenial. Ich wollte eine Hymne auf die Menschheit singen. Menschen sind was unheimlich Tolles und Spannendes. Und Menschen sind sehr kreativ und witzig. Und Menschen können ernst sein, aber auch lustig. Menschen können Regungen haben und sich aufregen. Da schwillt der Kamm und du kannst dich amüsieren drüber. Vielleicht findet Gott uns Menschen auch sehr spannend. Es ist sehr spannend mit uns Menschen. Und wenn man zusammen unterwegs ist und was macht, lernt man sich kennen. Und wisst ihr, ich springe jetzt rüber zur Phase mit Gott, mit Jesus. Am Anfang meiner Beziehung mit Gott steht ein Kennenlernen. Ich weiß nicht, wo ihr alle Gott kennengelernt habt. Ich gehe mal hier rum. Carola, wo hast du Gott kennengelernt?
Zu Hause beim Bibellesen.
Beim Bibellesen. Okay, ich gehe jetzt nochmal rum. Wo hast du Gott kennengelernt?
Tatsächlich durch meine Eltern auch.
Durch deine Eltern. Wo hast du Gott kennengelernt?
In der Sonntagsschule.
In der Sonntagsschule. Und du?
GADW.
In der Gemeinde auf dem Weg. Also, versteht ihr, wenn wir jetzt rumgehen würden, und wo hast du Gott kennengelernt?
Ich habe Gott kennengelernt bei Johannes Matutes.
Okay.
Er kann Wasser taufen und mit Wasser und mit Geist.
Okay, danke Simon. Also wir haben alle, jetzt wieder leiser sein, wir haben alle eine unterschiedliche Kennenlernphase mit Gott. Mal waren es Menschen, die uns das erzählt haben, unsere Eltern, irgendwelche Pastoren, manche haben die Bibel gelesen, manche haben ganz schlimme Situationen durchgemacht und haben in der Not heraus gebetet. Aber es gab am Anfang immer so eine Kennenlernphase. Wisst ihr, ich finde diese Stelle gut. Da trifft Jesus ein paar Jünger. Und die fragen ihn, Rabbi, wo wohnst du? Und wisst ihr, Jesus sagt nicht, hört mal zu, ist das Mitgliedsausweis und jetzt sprecht mir mal dieses Gebet nach und dann seid ihr dabei und dann kriege ich von euch auch jeden Monat 10 Euro, sondern Jesus sagt, kommt einfach mit. Und dann blieben sie einen halben Tag mit ihm. Ich finde die Geschichte gut. Jesus ist da zum Kennenlernen. Ne? Jesus ist da zum Kennenlernen. Den kannst du einfach kennenlernen, ohne dass du gleich am Anfang irgendwelche Verträge unterschreibst, irgendwelche Gebete sprichst, irgendwas festmachst, dass du gleich am ersten Tag sagst, so, am Sonntag ist Taufe, jetzt musst du dich taufen lassen, sondern Jesus ist da und sagt, mich kannst du kennenlernen. Und dann sind die mit ihm mitgegangen, eine ganze Weile und haben erlebt, was er tut, was er lehrt, was er predigt, haben seine Wunder erlebt. Und dann kam der Punkt, wo sie gesagt haben, ich gehe mit ihm. Kennenlernphase ist ganz wichtig. Aber wisst ihr, was passiert bei der Kennenlernphase? Es besteht immer die Gefahr, wenn du jemanden kennenlernst, dass man sich verliebt. Nicht bei jedem, aber es besteht immer die Gefahr, dass es auf einmal eine Phase gibt, wo man sich verliebt. Die Verliebtheitsphase. Das gibt's. Die Geschichte von Petrus. Ich finde es interessant, mal das Evangelium so zu lesen, wie hat Jesus Beziehung gemacht. Da gibt's den Petrus. Genau, und Jesus steigt in sein Boot und auf einmal erkennt er ihn und merkt, Mensch, das ist Jesus. Und dann sagt er sogar, Jesus, ich passe nicht zu dir, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er erlebt ganz viele Wunder und auf einmal merkst du bei Petrus, da funkt's, da passiert was. Die Verliebtheitsphase ist eine unheimlich schöne Phase. Zwischen Menschen, das hat eine unheimliche Power. Die Verliebtheitsphase. Die Schmetterlinge fangen an zu singen, 100 Schmetterlinge im Bauch. Ich habe mit meiner Frau 3 Stunden telefoniert, obwohl sie nur einen Kilometer weit entfernt wohnte. Das ist eine Kraft. Eine Kraft auch, die uns verändert, ohne Ende verändert. Ich weiß, das Erste, was ich gemacht habe, war neue Schuhe kaufen. Ich hatte immer nur ein paar Schuhe, ne? So Marke, das Billigste, was es in Lidl gab, das waren meine. Ne? Und die habe ich gekauft und dann, die wurden für alles eingesetzt, die sahen dementsprechend aus. Und dann sah ich diese Frau und dachte so, mit diesen Schuhen kannst du mit ihr nicht ausgehen, das geht so gar nicht. Das Erste, was ich gemacht habe, in den Laden gegangen, Geld auf den Tisch und ein paar neue ansehnliche Schuhe gekauft. Das verändert, das ist eine Kraft, eine Dynamik, uns zu verändern. Das ist eine Kraft und Dynamik, wenn du dich in Jesus verliebt hast. Wisst ihr, wenn wir über Erweckung beten, ist das eigentlich nichts anderes als, ich bete darum, dass ich mich wieder neu verliebe in ihn. Das ist eine Dynamik, da kannst du fast die Welt aus den Angeln heben. Ich weiß noch, ich war in einem Jugendkreis und wir waren alle verliebt in Jesus. Wir sind auf die Straße gegangen, haben Leuten von Jesus erzählt, ob sie das hören wollten oder nicht, haben im Zug gesessen, haben Jesuslieder gesungen, wahrscheinlich haben wir die Hälfte auch genervt. Ne? Ich hatte so ein fettes Holzkreuz, ne? Damit es auch die blindeste Oma sieht, ich gehöre zu Jesus. Alle mussten das wissen. Ne? Für jeden wurde gebetet. Viele sind auch geflohen dann vor uns. Ne? Aber das war so, wir konnten nicht anders. Und dann hatten wir einen legendären Jugendgebetskreis, da wurde nie ausfallen gelassen. Und da haben wir gegenseitig unsere Sünden gebeichtet, weil wenn Jesus kam, merkten wir, das war manchmal peinlich, wie unter Jugendlichen, wenn dann einer erzählt hat, dass er gerade wieder einen Pornofilm im Fernsehen geguckt hatte. Aber das haben wir ans Licht gebracht, weil wir merkten, wenn Jesus kam, da muss das raus, da muss das weg. Eine unheimlich schöne Phase, verliebt zu sein in Jesus. Und wenn du betest um Erweckung, betest du eigentlich darum, dass die Schmetterlinge wieder anfangen zu flattern. Wisst ihr, vielleicht ein kleiner Seitengedanke, der kam mir heute früh. Bei manch einem flattert nichts mehr. Weder in der Beziehung noch mit Jesus. Ich hatte mal so ein Erlebnis, da waren bei mir auch nur noch 3 Schmetterlinge am Flattern. Und da lag ich früh im Bett, neben mir meine Frau. Und dann hatte ich so das Empfinden, dass Jesus zu mir sagt, guck mal deine Frau an. Ich bin meistens eher wach und die lag da so und dann guckte ich sie an und guckte sie an und guckte sie an und auf einmal flattert es wieder. Mache ich jeden Morgen. Ich gucke meine Frau an. Nichts Erotisches, ich gucke nur einfach, die schläft da. Aber versteht ihr, was da passiert, wenn du jemanden wieder neu anguckst mit Augen der Liebe, dann fängt es wieder an zu flattern. Das ist ähnlich mit Jesus. Es ist immer die Frage, wo gucke ich hin? Wenn du Jesus wieder anguckst, habe heute früh überlegt, kam mir so der Gedanke, wir haben eigentlich einen riesen Sponsor im Himmel. Der ist so großzügig und dann fiel mir ein, wo er in meinem Leben großzügig war. Der ist wirklich großzügig. Und das dachte ich so, wie genial ist dieser Gott. Das passiert nur, wenn du wieder neu ihn anguckst. Wisst ihr, das Problem, wenn die Phase nicht so ist, ist ja immer das Problem, dass Menschen fremdgehen, auch bei Gott. Dass man irgendwann sieht bei Nachbarn die Kirschen, ne? Boah, die leuchten viel roter und die sind viel saftiger als meine eigene Kirsche, die ich jahrelang verehrt habe. Und irgendwann steigst du beim Nachbarn über den Gartenzaun. Ne? Aber das Problem sind nicht die Kirschen beim Nachbarn. Das Problem ist, weil ich da immer rüberschiele. Und irgendwann, wenn du da immer hinguckst, wird das natürlich immer größer und immer größer und du vergisst, wie schön deine eigene Kirsche ist. Und so ist es mit Gott. Wenn du alle anderen Sachen immer im Kopf hast und guckst, dann wird er immer kleiner, leuchtet er nicht mehr. Und wenn du dich wieder neu verlieben willst, musst du wieder neu angucken. Verliebst du dich wieder neu. So funktionieren wir Menschen, so einfach ist das eigentlich. Du musst nicht ein langes Seminar suchen, musst ihn angucken. Du musst gucken, wie gut er zu dir war. Dann wirst du wieder neu dankbar und dann fängst du an, dich wieder neu zu verlieben. So ein Typ wie mich will der bei sich in seiner Gruppe haben. Das ist krass. Die Verliebtheitsphase. Leute, die dritte Phase. Es kommt irgendwann, bin ich, sagt diese Frau, ey Alter, wenn du die ziehen lässt, dann bist du schön doof. Ne? Und dann kam der große Tag, ich weiß, es war irgendwo in Steglitz in so einem Eiscafé, wo ich klassisch um ihre Hand angehalten habe. Irgendwann wollen wir es festmachen. Wir Menschen sind so. Bis der Tod uns scheidet. Und dann bin ich hin und habe gesagt, so Kaffee getrunken und Eis gegessen. Werde ich nie vergessen. Und dann habe ich gesagt, willst du mich heiraten? Leute, ich sag dir, das war, ey, Muffensausen hoch 5, das kannst du dir nicht vorstellen, weil du trägst ja deine Seele so zum Markte. Es könnte ja auch sein, die sagt, du hör mal, also es ist nett, mit dir in Urlaub zu fahren und Kaffee zu trinken. Aber du meinst doch nicht, dass ich bis der Tod uns scheidet und so, ne? Was ist, wenn ich in 5 Jahren einen besseren finde, der intelligenter und hübscher bin, ist als du? Und bin ich dann mit der 2. oder 3. Wahl hier, bis der Tod uns scheidet, verheiratet? Ne? Also, das ist schon, aber Leute, ich sag euch, sie hat ja gesagt. Sie hat ja gesagt, ne? Boah, krasse Nummer. Aber wisst ihr, Leute, ich glaube, das steckt in uns drin. Irgendwann wollen wir das festmachen. Da kommt die Entscheidungsfrage. Das ist auch bei Jesus so. Da heißt es, da fragte Jesus die 12, werdet ihr auch ihr weggehen? Da war gerade großer Schwund von seiner Jüngerschar. Die Kirche war halb leer. Und dann sagte Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Da hat es einer festgemacht. Da hat er gesagt, Gott, Es gibt kein wie du. So wie ich zu meiner Frau sage, es gibt keine wie du. Ne? Also das muss man festhalten. So sind wir Menschen. Viele denken ja heute, naja, das ist nicht mehr so wichtig. Ne? Warum noch heiraten? Ne? Wir lieben uns doch. Keiner auf diesem Planeten, gerade wir Sicherheitsfanatiker in Deutschland, ne? Keiner lebt sonst so. Also stell dir vor, du willst arbeiten gehen und gehst zum Chef und sagst, kann ich bei Ihnen arbeiten? Ja, dann arbeite mal. Ne? Und heute arbeitest du 8 Stunden, morgen schläfst du lange und denkst so, um 10 Uhr, ich kann ja mal hingehen. Arbeitest du 3 Stunden, gehst wieder nach Hause. Am Monatsende sagt der Chef, du, ich habe nur 100 Euro für dich. Ne? Weil, naja, ich will ja auch von irgendwas leben und so, war nicht so üppig dieser Monat. Keiner würde so ein Arbeitsverhältnis beginnen. Da wird alles schwarz und weiß aufgeschrieben mit Lohn und Arbeitszeit und Gnade dir, das wird da nicht eingehalten. Dann trifft man sich beim Arbeitsgericht wieder. Nur in der Beziehung zwischen Mann und Frau, ne? Da reicht doch, wir lieben uns, das passt ja schon irgendwie so miteinander. Wir kommen da schon durch. Ich plädiere dafür, es festzumachen. Sowohl im Menschlichen, zu sagen, wenn wir beide miteinander leben wollen, dann gehen wir zum Standesamt und dann gehen wir zur Kirche und dann machen wir es fest vor aller Welt. Wir gehören zusammen, bis der Tod uns scheidet. Das tut gut. Ich sage euch übrigens, ich bin ein sehr skeptischer Mensch und misstrauischer Mensch, ängstlicher Mensch. Das hat sich bei mir gelegt, wo ich verheiratet war. Da wusste ich, die meint's ernst. Das hilft dir. Ich kann immer wieder dafür plädieren, mach's fest, bind den Sack zu. Mach's wirklich klar. Aber auch mit Jesus. Da tut manch einer sein Leben lang um Jesus rumschleichen und findet das nett und sitzt in der Kirche und kommt zur Gebetsstunde. Aber der letzte Schritt zu sagen, mit diesem Jesus will ich leben, bis der Tod uns zusammenführt. Ich lasse mich taufen. Das ist der biblische Weg. Das schiebt man irgendwie. Warum? Mach's fest. Wir brauchen das. Es hilft dir. Wir Menschen brauchen das, dieses Festmachen. Ich hab's da festgemacht. Ich habe einen Bund mit Gott gemacht. Einen unzertrennlichen Bund, genau wie mit meiner Frau. Die Entscheidungsphase. Ihr Lieben, nach der Entscheidungsphase so oft erlebt, da kommen nicht die blühenden Landschaften, bei vielen kommt die große Krise, das Tal der tiefen Schmerzen. Ich denke an meinen WG-Freund, viele Jahre, guter Freund, und irgendwann ist er ausgezogen, weil er hat die Traumfrau aller Traumfrauen kennengelernt. Und dann war er verheiratet, ganz schnell. Und eines Morgens, ein Jahr später, rief er mich an und sagte, Martin, ich habe ein Problem. Und ich sagte, ja, was ist los mit dir, ne? Du, ich bin heute früh aufgewacht, guckte mir die Frau neben mir an und dachte, wie kannst du die nur geheiratet haben? Versteht er? Wenn man miteinander dann auf einmal lebt, dann merkst du, dass es kein St. Martin gibt. Dass der Heiligenschein langsam zerbröckelt. Dass der Prinz, der schillernde, leuchtende Prinz, sich vielleicht zum klipprigen Frosch entwickelt hat. Und du merkst, was sich da geheiratet hat, ist ja nur ein Mensch. Es ist nur ein Mensch. Und auf einmal gehen dir diese ganzen Marotten ganz schön auf den Geist. Und dann riechst du dich auf, weil die Schuhe nicht immer rechts neben der Tür sitzen. Ne? Ich, ne? Oder weil die Socken da irgendwo liegen. Und. Und dann fängt man sich an zu streiten. Und dann geht's richtig rund. Das große Tal der Schmerzen und Krisen, das kommt oft. Und wisst ihr, wir gehen mal zurück, dieses Tal der Schmerzen gibt es genauso in der Gemeinde. Ne? Boah, die Pfingstler ist eine tolle Gemeinde. Ne? Da passieren noch Zeichen und Wunder und die Predigt und die tolle Musik und dann wird man Pfingstler und kommt hier in die Gemeinde und macht überall mit und geht in die Bibelstunde und alles, was es so gibt, macht man und ist begeisterter Pfingstler. Und irgendwann stellt man fest, die singen ja gar nicht immer meine Lieblingslieder. Und der Nachbar, der hat mir jetzt schon 3-mal das Gleiche erzählt. Und die Predigten habe ich auch schon 5-mal gehört. Und dann geht man irgendwann, sucht sich die nächste Gemeinde. Da ist besser, da ist gute Musik und da ist besser. Ne? Und dann stellt man da auch genau das Gleiche wieder fest. Immer die gleichen Lieder. Naja, und manche gehen dann gar nicht mehr in die Kirche. Viele sind in dieser Krisenphase, haben sie Gott die Freundschaft gekündigt. Und ich trauere darum. Ich trauere um meinen Jugendkreis. Da sind heute vielleicht nur 3 bis 4 bei der Stange. Wir waren manchmal 20, 30 Leute. Die haben die Krise nicht überlebt. Aber wisst ihr, Ich mache Mut, diese Krise zu überleben. Weil das Schönste, das kommt danach. Das Schönste ist nicht die Verliebtheitsphase und die schöne Hochzeit. Das Schönste kommt danach. Wisst ihr, das Witzige ist ja immer, bei Hochzeiten, wir waren neulich wieder bei einer Hochzeit eingeladen, das wird da riesig gefeiert und sie im Brautkleid und alles so wunderschön und eine riesen Feier und große Reden. Und ich dachte so, kam mir so der Gedanke, das ist die einzige Feier auf Erden, wo ein riesen Ding gemacht wird, ein riesen Zampano gemacht wird, obwohl du nichts geleistet hast. Was haben die beiden denn geleistet? Nix, ne? Vielleicht eine Wohnung renoviert, ne? Und ein Brautkleid gekauft und einen Anzug, sonst haben nichts gemacht. Also ich vergleiche gerne Ehe mit Marathonlauf, ne? Also ich bin ein paar Mal gelaufen, aber mir hat niemand, wo ich mich an die Startlinie gestellt habe, gratuliert. Da kommt keiner mit einem Blumenstrauß, toll, dass du dabei bist, toll, dass du rennen willst. Die laufen alle los. Am Ende, da kriegst du dann eine Medaille umgehängt. Und dann wird gefeiert. Aber nicht beim Start. Und manchmal denke ich so, feiern kannst du selber Hochzeit. Ne? Dann hast du die ersten Krisen überlebt. Ne? Dann hast du die ersten Nächte und Jahre, wo du wenig geschlafen hast, durchgemacht. Das ist zu feiern. Aber nur weil zwei Ja sagen, naja, kann man feiern, aber die eigentliche Feier kommt erst später. Die Krise, die setzt auch mit Jesus ein. Jeder kommt in Glaubenskrisen. Da muss ich kein Prophet sein. Wenn du mit Jesus angefangen hast, wird dein Leben irgendwann in die Krise kommen. Das ist so. Und wisst ihr, es heißt da nach dieser Rede, wandten sich viele ab, die ihm gefolgt waren von Jesus und gingen nicht mehr mit ihm. Das war schon damals so. Wenn Jesus dich enttäuscht, die haben damals erwartet, dass er jeden Tag Brot serviert. So, dass es immer so McDry-Fry gibt, ne? So Berliner Tafelverschnitt bei Jesus. Ne? Und dann hat er mal kein Brot serviert und dann sind sie gegangen. Jesus enttäuscht uns manchmal, scheinbar. Wenn du betest, uns passiert eben mal nichts. Wenn dein Gottesbild irgendwie ins Wanken gerät, wie du gedacht hast, ich weiß jetzt, wie er ist, und auf einmal stellst du fest, er ist ganz anders. Oder wenn du feststellst, ich passe gar nicht zu ihm. Ich bin ganz anders. Ich krieg das gar nicht hin, so zu leben, wie der das will. Und viele gehen dann. Ich finde diesen Psalm 73 so schön. Ne? Als es mir wehtat im Herz und mich stach in meinen Nieren, da war ich dumm und wusste nicht, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Das wünsche ich euch, dieses Dennoch, so ein heiliges Dennoch. Ne? Manchmal sind wir so, wo ich denke, so wie so ein Tier, ne? Wo du denkst, so, oh Gott, ich verstehe dich nicht und das ist doch so und da steht's doch. Und dieses Dennoch, vielleicht auch mal die Augen zuzumachen und sagen, Jesus, ich kapiere gerade nichts. Und ich finde es ganz schlimm gerade, immer ich. Und dennoch bleibe ich bei dir. Und wisst ihr, dieses Dennoch, das hält manchmal. Auch in der Ehe, auch in der Beziehung zwischen Menschen, aber auch in der Beziehung mit Gott. Dieses Dennoch, das wünsche ich euch, dass ihr das durchzieht. Weil es kommt was Schönes, es kommt die Bindungsphase. Das Erste ist Vertrauen. Vom Ich zum Wir. Das ist das Erste. Ich fange an, dem anderen wirklich zu vertrauen. Wisst ihr, das Schönste in Beziehung oder eins der schönen Dinge ist, ich habe jemanden, dem ich absolut vertrauen kann. Wisst ihr, was das wert ist, heute in dieser Welt jemanden hundertprozentig vertrauen zu dürfen? Man sagt ja immer, oh Leute, meine Güte, die Uhr. Man sagt ja immer, beim Geld hört die Freundschaft auf. Ne? Also ist doch klar, ne? Mein sauer verdientes Geld will auch ich ausgeben. Ne? Die kauft vielleicht dann nur Plunder dafür. Ne? Und dann macht man das so, ich habe mein Geld, du hast dein Geld und wir haben eine gemeinsame Haushaltskasse. Ne? Muss ich auch keine Rechenschaft abgeben, weil ich das Geld für mein teures Angelzeug da ausgeben will oder was auch immer. Ne? Das kann man so leben. Aber man wird immer irgendwo nicht tiefer kommen in seiner Beziehung. Wenn man anfängt, sein Geld zusammenzuschmeißen, vielleicht auch zu erleben, der andere hat Sachen gekauft, die ich jetzt vielleicht nicht kaufen würde. Aber eben zu vertrauen, der macht's gut. Ich vertraue ihm absolut. Und wisst ihr, bei Gott ist es so ähnlich. Da heißt es, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles das geben, was ihr braucht. Der Vater sagt mal zu dem zweiten Sohn, sagte, alles, was meines ist dein. Wir haben gemeinsame Kasse. Manche leben ja noch im Alten Testament und geben immer den Zehnten. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Im Neuen Testament kenne ich das nicht. Da sagt Jesus, alles, was meines ist dein. Wir haben gemeinsame Kasse. Nicht nur eine Haushaltskasse, so den Zehnten, den wir dann immer jeden Monat reintut, sondern wir haben alles gemeinsam. Alles, was meines ist dein. Es gibt keine getrennten Kassen mehr. Das ist Vertrauen. Und wisst ihr, ich glaube, dass das Gebiet bei uns im Leben als Christen am meisten angefochten ist. Ich muss das manchmal machen, dass ich ganz bewusst wieder sage, Jesus, ich spreche dir ganz neu mein Vertrauen aus. Ich vertraue dir ganz neu bewusst. Fruchtbar werden. Kennt ihr, ne? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Denn wenn ihr mit mir verbunden, doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Wir werden fruchtbar, nicht indem wir ein Seminar besucht haben über geistliche Gaben, wir werden fruchtbar, indem wir in ihm bleiben. Wenn du wissen willst, wie ein Apfelbaum schmeckt, da kannst du an der Rinde knabbern oder kannst du einen Blattsalat machen. Einfacher ist es, wenn du einen Apfel isst. Dann weißt du, wie ein Apfel schmeckt, ein Apfelbaum. Wenn du wissen willst, wie Jesus schmeckt, dann musst du die Christen essen. Wir sind die Frucht. Wenn du wissen willst, wie er ist, dann musst du die Christen angucken. Die Traktate und die Bücher, die wir verschenken, die werden wenig gelesen. Die lesen dich. Die lesen dich. Du bist die Frucht vom Baum Gottes. Und das kosten die Leute. Kann sauer sein oder süß sein, der Apfel, ne? Den sie da essen. Aber das ist Frucht bringen. Und das hier wieder, du musst in ihm bleiben. Auf ihn gucken. Ihr Lieben, wir sind in der letzten Phase der Bindung. Ich finde dieses Bild unheimlich schön. Eine alte Kiefer und eine Buche haben sich zusammengebracht. Die Kiefer, das Stachliche, der Mann, die glatte, schöne Buche da, die haben sich forever verbunden. Die kannst du nur noch umhacken, die kriegst du nicht mehr getrennt. Die sind richtig verwachsen miteinander. Und wisst ihr, manchmal sieht man so Ehepaare, die gewinnen vielleicht nicht mehr den Schönheitspreis, aber da siehst du, die sehen sich so ähnlich. Das ist lieblich anzugucken. Die sind so identisch. Die reden gleich, die ziehen sich gleich an und du merkst, die sind wirklich verwachsen. Es ist schön anzusehen, wenn du solche Leute hast. Ihr beiden, ihr seid auch beide lila. Carola und Jürgen, ne? Genau. Und wisst ihr, ich glaube, das Ziel Gottes für unsere Beziehung unter Menschen, aber auch unsere Beziehung mit ihm ist, dass wir so fest verwachsen sind, dass wirklich, ich habe das mal so rot angemagert, sie sollen auch, Jesus betet da nochmal in Johannes, sie sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein, dann wird die Welt glauben. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Fest verbunden. Und das ist herrlich, das strahlt. Das strahlt. Und die Welt wird glauben. Die Welt glaubt vielleicht nicht so viel, wenn du Flyer verteilst, aber wenn sie dich sehen, wie du Jesus lebst, wie du in Krisen umgehst, wie du dich an ihm stärkst, dann wird die Welt glauben. Ich finde das, ich weiß nicht, in welcher Phase du gerade steckst, welche Phase da ist, aber ich möchte Mut machen, man kann in diesen Phasen auch stehen bleiben. Dann ist das halt so, dann bewahren wir Status quo, müssen ja nicht auseinanderrennen, aber es wird nicht weitergehen. Ich möchte euch Mut machen, vielleicht ist der nächste Schritt dran. Vielleicht gemeinsame Kasse mit Jesus. Vielleicht steckst du gerade in der Krisenphase und merkst, ich bin jetzt sauer auf Gott. Das an Jesus abzugeben und sagen, Jesus, ich will trotzdem die nächste Phase einleiten, auch wenn ich enttäuscht bin. Auch wenn alles nicht so funktioniert hat, auch wenn ich manches nicht verstehe in der Bibel oder sonst wo. Ich glaube, die nächste Phase ist für manche einen dran zu sagen, ich will den nächsten Schritt machen. Ich will diese Beziehung weiter gestalten. Er will immer. Wenn wir es auch wollen. Das wollte ich euch mitgeben. Amen, sagt man zum Schluss. Ne? So sei es.